Das ist eine gewisse Herausforderung, jetzt eine Predigt zu halten bei diesem Sturm. Ich denke, wir geben uns gemeinsam Mühe, dass wir uns gut konzentrieren und trotz der Lautstärke des Zeltes hoffentlich in unserem Herzen noch viel lauter und deutlicher die Stimme Gottes hören. Ein rotes Kreuz und seine Botschaft. So heißt es heute, das Rote Kreuz sehen Sie vor sich. Ich wünsche, zu Grabe getragen zu werden wie ein Hund, ohne eine einzige eurer Zeremonien, die ich nicht anerkenne. Ich bin ein Jünger Christi wie im ersten Jahrhundert und sonst nichts. Amen. Das war der Wunsch eines der bedeutendsten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, Henri Dunant. Diesem Wunsch wurde auch tatsächlich weitgehend entsprochen, als er unauffällig und ohne jede Trauerfeier auf einem Friedhof in Zürich bestattet wurde. Und es geschah in dieser Woche am 30. Oktober vor genau 100 Jahren. Die Bibel erinnert uns, und zwar speziell im Hebräerbrief, liebe Gemeinde, dass wir es nicht sind, die den Glauben erfunden haben, die damit angefangen haben. Nein, mit uns fängt die Kirche nicht erst an. Es sind so viele, die bereits vor uns den Weg des Glaubens gegangen sind, Väter und Mütter im Glauben. Und es tut gut, es ist so wichtig für uns, auch auf sie zu sehen, auf sie, die sie Höhen und Tiefen hatten. Es waren Menschen mit Schwächen und Stärken. Es waren Heilige, so ganz ohne Heiligenschein. Hebräer 12, da steht, wir haben eine Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Und von ihnen können wir lernen. Das sind Menschen, die vor uns gelebt und geglaubt haben. Was mir an Henri Dunant besonders gefällt, er war ein Mensch, der auch viele, viele Fehler und Schwächen hatte. In seinem Leben gibt es manche geheimnisvolle Widersprüche. Da gibt es krasse Gegensätze und Irrwege. Und dennoch, Gott konnte ihn gebrauchen als Werkzeug in seiner Hand. Und so hat er selber einmal von sich gesagt, ich bin eigentlich gar nichts Besonderes. Ich bin nur ein Werkzeug Gottes, mehr nicht. Er, der fast von allen Monarchen des ausgehenden 19. Jahrhunderts empfangen worden war. Er, der mit 17 Orden der regierenden Fürstenhäuser von Sardinien bis Norwegen bedacht worden war. Einer der ersten beiden Friedensnobelpreisträger überhaupt. Er starb vergessen und arm in einem Spital im Kanton Appenzell in der Schweiz. Der Apostel der Menschlichkeit, wie er auch genannt wurde, durch dessen Ideen Millionen von Verwundeten gerettet wurden. Er erlebte selber Zeiten größter Verlassenheit, Feindschaft, Einsamkeit, auch Verbitterung. Henri Dunant, der Gründer des Roten Kreuzes. Was vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, sein brennender Wunsch, Menschen in Not zu helfen, sein leidenschaftlicher Eifer für Barmherzigkeit, das kommt nicht von irgendwoher. Das alles hatte eine Wurzel tief im christlichen Glauben. Und so möchte ich dem Roten Kreuz, das Sie hier vorne sehen, heute Morgen einmal ein paar Botschaften entlocken, die hinter der Biografie des Gründers versteckt sein könnten. Interessant, die Wahl des Roten Kreuzes als Symbol hat zunächst einmal gar nichts mit dem Kreuz Jesu zu tun. Ein rotes Kreuz. 1863 schlug der Mitstreiter von Dunant, General Dufour, er schlug vor, dieses Zeichen zu wählen, ein rotes Kreuz auf weißem Grund, einfach nur als Umkehrung der Schweizer Nationalflagge. Und das war nichts anderes als eine Ehrerbietung, eine Verbeugung vor diesem Land, vor der Schweiz, als Land der Neutralität und als Land, zu dem Genf gehört, Genf, der Gründungsort des Roten Kreuzes. Und doch vielleicht unbewusst und unbeabsichtigt schwingt in diesem Symbol doch auch der Geist des Kreuzes Jesu mit. Der Geist des Evangeliums, wie wir es etwa vorhin in der Bergpredigt mit den Seligpreisungen gehört haben. Und deswegen möchte ich einmal heute 4 Botschaften in diesem Roten Kreuz entdecken. Ich möchte aus den Seligpreisungen der Bergpredigt einmal 4 herausgreifen und sie einfach in dieses Rote Kreuz hineinlegen. Fangen wir mit der ersten von 4 Seligpreisungen an. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Zumindest die vorderen Reihen haben das Glück, die können das hier mitlesen. Selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Henri Dunant war gerade einmal 8 Jahre alt, als er seinen Vater auf einer langen Reise nach Südfrankreich, nach Toulon, begleiten durfte. Und was er dort erlebte, das brannte sich tief in seine Kinderseele ein. Er besuchte mit seinem Vater ein Gefängnis und er musste da miterleben, wie die Strafgefangenen unter menschenunwürdigsten Bedingungen dort gehaust haben. Schlimmer als das Vieh behandelt wurden, zusammengepfercht in einem engen Raum, von den Wärtern mit Peitschen geschlagen und getrieben. Sicher, es waren Schwerverbrecher dabei, Mörder. Aber waren es nicht dennoch auch Menschen, Geschöpfe Gottes? Und als er kurz nach dem Besuch des Gefängnisses am Hafen dann dunkelhäutige Menschen in Ketten, auf Booten, auf Galeeren entdeckte, fragte er: Papa, sind das da eigentlich auch Verbrecher? Der Vater schüttelte den Kopf. Nein, mein Junge, das nicht. Aber warum sind sie denn dann in Ketten? Ja, weißt du, das sind Sklaven. Das sind keine freien Leute. Und Henri musste dann mit ansehen, wie auch diese armen Kreaturen geschlagen wurden. Und dann spürte der Junge tief in sich einen Hunger und einen Durst nach Gerechtigkeit. Und er sagte: Nein, das darf doch nicht wahr sein. Das ist gemein. Das geht doch nicht. Das ist ungerecht. Und in ihm setzte sich ein unstillbarer Hunger und Durst nach Gerechtigkeit durch, der ihn das ganze Leben begleiten sollte. Ich frage einmal uns heute Morgen, wonach hungern und dürsten wir eigentlich? Sind es nicht oft ganz andere Sehnsüchte und Bedürfnisse, die wir gestillt, die wir befriedigt haben wollen? Da gibt es zum Beispiel Machthungrige oder dass der Durst nach Anerkennung, dass uns jemand auf die Schulter klopft, der Hunger nach mehr Besitz, Hunger, manchmal auch eine Gier, man sagt dann Habgier, die Gier nach haben wollen, etwas bekommen. Ist das nicht manchmal in unserem so satten Land unser Hunger? Oder manchmal auch einfach nur der Durst danach, selber geliebt zu werden? Nun, der kleine Henri, er hatte einen Hunger und einen Durst nach Gerechtigkeit. Nicht für sich selber, sondern für die Elenden und die Kaputten. Haben wir auch noch diesen Hunger nach Gerechtigkeit? Der kleine Henri hatte diesen Hunger nach Gerechtigkeit bei seinen Eltern gelernt. Er begleitete oft seine Mutter auf ihren regelmäßigen Gängen in Genf zu den Armen und Kranken in den schmutzigen Hinterhöfen der Unterstadt. Und als er seinen Vater fragte, Papa, warum gehst du in die Gefängnisse? Was machst du da eigentlich? Da sagte dieser nur, weißt du, mein Junge, Jesus selber, er hat es uns geboten, dass wir Gefangene besuchen sollen. Und das ist Grund genug. Und er ist es doch, der die Sünder besonders lieb hat. Sollten wir das nicht auch tun? Und so konnte Henri in seinem Elternhaus den gelebten Glauben erfahren. Und auf die Frage, das ist ganz interessant, später, als er dann berühmt war und von den ganzen Zeitungsfritzen gefragt wurde, was ist eigentlich so Ihr größtes Vorbild? Da hat er keinen bekannten Namen aus der Weltgeschichte genannt, sondern er nannte schlichtweg den Namen Antoinette Dunant. Das war der Name seiner Mutter. Seine Mutter blieb ihm zeitlebens sein allergrößtes Vorbild. Ich frage einmal, was lernen eigentlich unsere Kinder von uns? Lernen sie den Hunger und Durst nach Konsum, nach Medien, nach dem neuesten Handy, nach dem besten und schicksten Outfit, der tollsten Mode, dem glänzendsten Schulabschluss? Oder lernen sie auch den Hunger nach Gerechtigkeit? Nebenbei bemerkt, in der Schule war Henri keine große Leuchte. Er war eigentlich in allen Fächern schlecht, außer in Religion. Er musste zweimal wiederholen, ist zweimal sitzen geblieben und am Ende ist er mit 14 Jahren von der Schule geflogen. Kleine Ermutigung für die Schüler unter uns, die sich vielleicht auch schwer tun mit der Schule. Was ist aus diesem Jungen noch geworden? Er hat dann eine Banklehre gemacht und nebenbei gründete er einen Donnerstagabendclub. Was ist das denn? Da traf er sich mit anderen Jugendlichen, Teenagern noch. Da traf er sich in einer Art Jugendhauskreis und die haben dann zusammen diese jungen Leute in der Bibel gelesen. Ihr Konfis, stellt euch das mal vor. In eurem Alter, die treffen sich nicht, um hier Playstation zu machen oder im Computer, im Internet zu surfen, sondern um in der Bibel zu lesen und zu beten für ihre Stadt. Henri wusste, die Ungerechtigkeiten dieser Welt können wir Menschen zwar bekämpfen, aber wir werden sie nie bewältigen. Nur Jesus Christus kann Menschenherzen verändern und dann auch die Umstände. Nur so entsteht Gerechtigkeit. Und ein wenig später gründete er die Genfer Gruppe des CVJM. CVJM sagt ja vielen was, christlicher Verein junger Menschen. Damals hieß es noch christlicher Verein junger Männer. Und 1855 entstand unter anderem auf seine Initiative, er war es in Paris, der Weltbund des CVJM. Und es ist heute die größte Jugendorganisation weltweit mit 45 Millionen Mitgliedern. Und er, Henri Dunant, schrieb auch mit an der Grundlage des CVJM. Und das ist eine so wunderbare Botschaft. Da steht, der CVJM hat den Zweck, solche jungen Menschen miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen. In ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen Menschen auszubreiten. Das ist doch eine Lebensaufgabe. Das Reich Gottes unter jungen Menschen, ich würde sogar sagen, unter allen Menschen auszubreiten. Ja, das war seine Idee. Meine Güte, ein Mensch, eine Person, der Initiator von zwei weltumspannenden Bewegungen, CVJM und Rotes Kreuz. Und dass er nebenbei auch noch maßgeblich gegen die Sklaverei gekämpft hat und Jahre vor Theodor Herzl schon die Gründung eines Staates Israel gefordert hat, eine Weltbibliothek, die Idee einer Weltbibliothek hatte, wie sie 100 Jahre später die UNESCO dann versuchte umzusetzen. All das bei einem einzigen Mann. Und wie sagte er, ich bin nur ein Werkzeug Gottes. Doch die zweite Botschaft heute, auch die, die ist so wichtig. Selig sind die Barmherzigen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich möchte auch dieses Wort Ihnen hier vor Augen stellen. Es war der Abend des 24. Juni 1859. Ein Abend, der Dunants Leben komplett auf den Kopf stellte. Er war gerade geschäftlich in Italien unterwegs und er hatte zuvor eine Handelsgesellschaft in Algerien gegründet. Und nun wollte er den französischen Kaiser Napoleon III. Aufsuchen, um sich einige geschäftliche Vorteile von ihm zu erbitten. Und Napoleon III. Befand sich gerade dort in Norditalien im Krieg mit Österreich. Als Dunant an jenem warmen Sommerabend in Solferino in Norditalien eintrifft, war gerade eine der größten und grausamsten Schlachten des 19. Jahrhunderts zu Ende gegangen. Rund 120.000 Soldaten auf der Seite von Sardinien und Frankreich standen 110.000 Soldaten Österreichs gegenüber. Ein unglaubliches Blutvergießen, ein Gemetzel ohnegleichen. Und am Abend dieser schrecklichen Schlacht blieben auf dem Schlachtfeld noch rund 40.000 Menschen liegen. Tote, aber auch Verwundete, Sterbende. Und als Henri Dunant eintraf, er ließ alles andere stehen und liegen. Es zerriss ihm schier das Herz, wie diese Menschen da lagen, und keiner kümmerte sich um sie. Die schauten andere noch zu, wie diese Menschen dort am Verrecken waren. Auf einmal wird er gepackt, getrieben von einem leidenschaftlichen Erbarmen zu diesen armen Kreaturen. Und er fängt an, sofort Hilfe zu organisieren. Er geht zur Bevölkerung, zur einheimischen Bevölkerung und sammelt Freiwillige. Sofort, kommt mit, helft mit, packt mit an. Und dann organisiert er Lazarette in den Kirchen des Ortes. Er kann doch diese Verwundeten nicht einfach ihrem grauenhaften Schicksal überlassen. Und als er dann mitbekommt, wie auf einmal aus so einem Lazarett die feindlichen Verwundeten rausgeschafft wurden, die wurden einfach rausgeschmissen. Nö, du bist Feind, weg mit dir. Da schreitet er ein und ruft, nein. Und dann sagt er diesen berühmten Satz auf Italienisch, sono tutti fratelli. Wir sind alle Brüder. Und dieser Satz, der hat die Menschen erfasst und gepackt. Der wurde zum Slogan auch für alle, die da mitgeholfen haben. Wir sind alle Brüder. Selig sind die Barmherzigen. Und er bewirkt beim Militär sogar das bis dahin Unerhörte, dass gefangene feindliche Ärzte freigelassen wurden, damit sie mithelfen konnten und mitoperieren konnten. Und dann schreibt er seine Erfahrungen nieder in einem Band Erinnerung an Solferino. Und hier entwickelt er Ideen, wie in Zukunft das Leid von Soldaten gemindert werden könnte. Und dieses Büchlein schickt er an führende Persönlichkeiten in Politik und Militär in ganz Europa. Und aus diesem Büchlein folgt eine Welle der Zustimmung. Er erntet Begeisterung und er findet Mitstreiter und schließlich kommt es zur Genfer Konvention und zur Gründung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Letztlich, weil einer die Bergpredigt gelebt hat, weil einer das befolgt hat, selig sind die Barmherzigen, nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Und nun die dritte Botschaft. Das ist der nächste Vers in der Bergpredigt. Selig sind, die reines Herzens sind. Auch diesen Vers möchte ich Ihnen hier einfach mal ins Rote Kreuz hineinlegen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Tja, aber wenn wir in das Leben von Henri Dunant hineinschauen, dann sehen wir wahrlich keinen fehlerlosen Heiligen. Da sehen wir keinen, der eine ganz weiße Weste und ein immer reines Herz hatte. Und das finde ich tröstlich. Denn Hand aufs Herz. Ein reines Herz, wer hat das denn überhaupt? Wer hat ein reines Herz? Auch ein so gerechtigkeitsliebender und barmherziger Mensch wie Henri Dunant hatte seine dunklen Flecken im Leben, in seinem Herzen. Da war zum Beispiel eine dauernde Rivalität, ja sogar eine Feindschaft mit seinem Mitstreiter Gustave Meunier. Und dann war da noch das Problem mit Dunants Geschäften in Algerien. Da er so für seine Vision lebte und ruhe und rastlos nur für die Idee des Roten Kreuzes unterwegs war in Europa, vernachlässigte er seine Geschäfte völlig. Und die Folge war, er ging bankrott. Seine Firma machte Konkurs und er versuchte, das Ding irgendwie noch zu retten. Und dabei waren dann auch ein paar gemauschelte Geschichten dabei. Er riss seine Familie und seine Freunde mit in den finanziellen Ruin. Dann wurde er in Genf angeklagt, ihm wurde der Prozess gemacht und er wurde als schuldig befunden. Tja, die Folge. Er, der Gründer, wurde ausgeschlossen aus dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Und er wurde ausgeschlossen aus dem Genfer CVJM. Die Enttäuschung über seine einstigen Freunde und Weggefährten war gewaltig. Auch Enttäuschung über manche Glaubensgeschwister und Mitchristen, die ihn jetzt fallen ließen wie eine heiße Kartoffel. Das führte in seinem Herzen zu großer Verbitterung und auch Groll. Ein reines Herz? Nein, das hatte auch Dunant nicht. Aber wer hat es denn überhaupt? Wer kann Gott schauen? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen, niemand, niemand. Henri Dunant sagte einmal, der wirkliche Feind ist nicht die Nachbarnation, der wirkliche Feind ist in uns. Die Kälte, die Gleichgültigkeit, der Unglaube, das Vorurteil. So sagt es Dunant, die Bibel würde dazu sagen, die Sünde. Aber auch hier hat das Rote Kreuz eine Botschaft für uns. Die beiden Farben Rot und Weiß, die erinnern mich an einen Bibelvers aus dem Propheten Jesaja. Und da ist von Vergebung die Rede. Da heißt es, Gott sagt, wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Durch unsere Leistungen bekommen wir kein reines Herz. Und wenn wir die ganze Welt retten würden, wie Henri Dunant es ja fast geschafft hat mit seinem Roten Kreuz, nein, dadurch bekommen wir kein reines Herz. Tief im Herzen haben wir immer noch genügend Unreinheit, selbstsüchtige Gedanken, Neid und Eitelkeit. Aber weil Jesus sein Blut vergossen hat für uns und sein Kreuz rot gefärbt hat durch sein Blut, deswegen kann unser Herz rein, weiß werden. Wenn wir ihn um Vergebung bitten, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Und das meinte Dunant, wenn er sagte, ich möchte einfach nur ein Jünger Christi wie im ersten Jahrhundert sein. Damit meinte er einfach nur auf Jesus vertrauen, nicht mehr auf seine Freunde, auf die Organisationen oder auf irgendwas sonst. Und jetzt noch kurz zum Schluss, das Letzte, das Vierte. Selig sind die Frieden stiften. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Friedensstifter, das war er wirklich. Das kann man doch wohl sagen. In wie vielen Kriegen hat das Rote Kreuz schon im kleinen Frieden gestiftet, wenn es um die Umsorgung, um die Betreuung auch feindlicher Soldaten ging, Verwundeter, Verletzter, egal auf welcher Seite sie waren. Frieden hat er auf diese Weise schon gestiftet, aber zugleich lebte Dunant in seinem persönlichen Leben in einem unglaublichen Unfrieden über viele Jahre hinweg. Und auch hier merken wir, da gibt es also etwas, was wir nicht selber machen können. Es ist wie das Geborenwerden. Wie heißt es? Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ja, aber wie wird man denn ein Kind? Man entschließt sich doch nicht dazu, jetzt will ich aber mal auf die Welt kommen, geboren werden. Man wird geboren, nicht durch eigene Leistung. Und so ist es mit dem Glauben auch. Man wird neu geboren oder wiedergeboren, so sagt es die Bibel. Und ich sage es ganz klar, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, wird er nicht ins Reich Gottes kommen, wird er nicht in den Himmel kommen. Neu geboren werden, darum geht es. Den Glauben empfangen als ein Geschenk, Vertrauen zu Jesus Christus finden, zum Glauben kommen. Das ist das Wichtigste. Mich hat sehr berührt die Kampagne vom Roten Kreuz fürs Blutspenden. Ich habe mal einfach von der Stellwand ein Plakat abgemacht und mir ausgeliehen. Das ist doch klasse. Da steht hier auf der linken Seite geboren am. Und dann steht da rechts neu geboren am. Ja, was ist denn damit gemeint? Da ist ein Mensch, der in seinem Leben erlebt hat, dass er eigentlich keine Chance mehr hatte. Dass er dem Tod ausgeliefert war, sei es durch einen Unfall oder eine Krankheit. Und dann wird ihm das Leben neu geschenkt. Er wird neu geboren. Sei es durch eine Blutspende, dass er Blut bekommt, was ihm wieder aufhilft. Oder dass man einfach sich um ihn medizinisch sorgt. Ein wunderbares Gefühl, neu geboren zu werden. Aber liebe Gemeinde, das gilt noch viel mehr in geistlicher Hinsicht. Die Bibel sagt, wir sind, obwohl wir leben, tot. Wir sind eigentlich geistlich tot, ohne Gott. Aber wenn du glaubst, wenn du Jesus Christus in dein Herz hineinlässt, dann wirst du neu geboren. Ja, Jesus ist sozusagen der erste Blutspender. Er vergießt sein Blut für dich. Und dann wirst du neu geboren, wenn du diesen Glauben annimmst. Wie wäre das? Steht auch in deinem Leben schon neu geboren am? Amen.